Hi, ich bin Pascal. Herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast. Ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Und heute mit einem Gast, da hätte ich normalerweise gesagt, da habe ich mich wochenlang drauf gefreut, wie ein kleines Kind, unter anderem auch, weil er mich tatsächlich seit meiner Kindheit schon begleitet. In diesem Fall waren es aber nur in Anführungsstrichen 2 Tage, weil er, nachdem ich ihm meine Einladung geschickt hatte, angerufen und sofort zugesagt hat. Und da habe ich gesagt, da mache ich eine Ausnahme, denn ihr seht's, ich bin alleine in meinem Bett. Es wäre mit dem Terminkalender nicht vereinbar gewesen. Da habe ich aber gesagt, ach, weißt du was, dann machen wir es per Zoom, denn da ist mir das Gespräch einfach wichtiger als die Tatsache, dass sich vielleicht jemand zu mir ins Bett legt. Und deswegen freue ich mich sehr über meinen Gast heute. Ihr kennt ihn alle, vor allem aus dem Fernsehen, als Wissenschaftsjournalisten. Ranga Yogeshwar ist bei mir zu Gast. Hallo Ranga, freut mich sehr.
Hallo. Hallo auch die da draußen, die dazuhören oder gucken. Ja.
Ich freue mich sehr. Bist du gerne in Podcasts?
Also, wenn ich ehrlich bin, im Moment macht so, jeder meint, einen Podcast machen zu müssen. Mhm. Es gibt welche, die sind okay, die mag ich gerne. Aber es gibt auch sehr viele Anfragen, also wo man so das Gefühl hat, das ist so ein neues Medium, was wieder ja rauscht und jeder muss irgendwas Besonderes machen. Ich bin da eher ja dann der Skeptiker an der Stelle. Aber in deinem Fall, muss ich ehrlich sagen, war es mehr, Pascal, die Tatsache, dass wir einerseits Kollegen sind, mhm, und dass ich auf der anderen Seite, ich bin jetzt ehrlich, eigentlich nicht akzeptieren kann und will, dass dein Podcast auf Dauer in dieser horizontalen Situation, für dich zumindest, weiter stattfindet. Und das triggert mich einfach, weil ich an der Stelle die tiefe innere Überzeugung und Hoffnung habe, dass das sich auch ändert. Denn am Ende muss es Menschen wie dir am Ende besser gehen. Ich meine, du hast Familie, du hast ja ein junges, erfülltes Leben auch noch, ja, vor dir. Und ja, und das hat mich angefixt und ich bin dann einer, der einfach, ja, ich kann mich da nicht bremsen, gebe ich offen zu.
Das weiß ich sehr zu schätzen an dir, mit einer der Gründe, warum ich gedacht habe, ich möchte mich mit dir unglaublich gerne über dieses Thema und natürlich über ganz viele andere Themen, die uns momentan einfach beschäftigen, unterhalten. Ich bin gerade aber mal ganz froh, dass wir noch die Kurve gekriegt haben, was dich jetzt angefixt hat an diesem Podcast, weil so wie du gerade eingestiegen bist, habe ich gedacht, gut, schön, dass du mein Gast warst, dass wir kurz sprechen konnten, dass du vom Podcast auch nicht immer begeistert bist, weil na klar, ich habe mir auch viele Gedanken gemacht und habe gedacht, das ist jetzt nicht zwingend innovativ, aber es ist genau das, was du gerade gesagt hast und lass uns da auch gerne gleich dann dementsprechend ausführlicher drüber sprechen. Hm. Wir haben ja auch im Vorlauf dieser Podcast-Folge sehr lange telefoniert, du hast mich angerufen, warst sehr interessiert, wolltest wissen, wie es mir geht, was sind die Symptome physiologisch, was macht auch die Psyche dabei und ich glaube, dass es super wichtig ist, das eben genau so ganzheitlich zu betrachten und deswegen interessiert mich ja auch eben ganz besonders, was hat das mit dir als Wissenschaftler gemacht, wenn du auf solche Erkrankungen triffst oder was löst das in dir aus, die so hochkomplex sind und deswegen stellst du diese Fragen ja auch, aber auch so unerforscht sind. Was macht das mit dir als Wissenschaftler?
Na, ich glaube zuerst einmal, Corona selber hat uns oder vielen die Augen geöffnet, weil man sagt immer, die Wissenschaft weiß alles. Ja? Also die Wissenschaft ist wie ein Automat, du stellst eine Frage oben rein und unten spuckt er die Antwort raus. Ja. Und jeder, der sich tiefer mit Wissenschaft auseinandersetzt, weiß natürlich, das ist nicht so. Wissenschaft ist immer ein Versuch, eine adäquate Antwort zu finden. Und diese Antwort wird zur Disposition gestellt. Das gesamte System der Wissenschaft ist ein Hinterfragen, ein ständiges Verifizieren, Kontrollieren und Falsifizieren. Ne?
Ja,
aber ich glaube, viele Menschen hatten eher so diese Vorstellung, die Wissenschaft weiß jetzt, wo es lang geht. Und das, glaube ich, ist auch ein Fehler, er wurde kommuniziert, aber vielleicht zu wenig, nämlich zu verstehen, wir haben hier eine Situation und müssen auf Sicht fahren, müssen Entscheidungen fällen auf der Basis von Ungewissheit. Und das liebt keiner. Also das ist für jeden irgendwie schwierig. Und ich glaube, an der Stelle ist zuerst einmal die Wissenschaft als solche etwas, was man korrekt framen muss, meines Erachtens. Die ist eben nicht allmächtig und die Leute, die das behaupten, die haben keine Ahnung von Wissenschaft. Und deine Frage war ja gut, was passiert da? Natürlich zum einen, du hast manche Krankheiten, da ist die Wissenschaft super. Weißt du, meine jüngste Tochter ist operiert worden, da ging es um Orthopädie, um Knochen. Die ist medizinisch sehr interessiert, hat mir die Bilder geschickt und wenn du dann das Besteck siehst von Orthopäden, ja, das ist blutig, aber das ist so Baumarkt, das ist basic, das funktioniert, ich glaube, da gibt's keinen Zweifel, da ist Medizin super. Aber dann hast du auch viele Bereiche, wo wir eigentlich immer noch im Dunkeln tapsen. Also natürlich hast du ein paar Sachen, die man versteht, aber nach und nach wird deutlich, jeder Mensch ist anders. Du hast viele Krankheiten, warum erkrankt der eine und der andere nicht?
Ja, genau.
Was sind die Ursachen von Krankheiten? Also vor über 100 Jahren gab es Robert Koch und da gab es die Kochschen Postulate, also bei Viren ganz wichtig, wenn man das Virus bekommt, wird man krank, wenn man es nicht hat, wird man nicht krank. Und also diese Kausalität, dieses Ursache und Wirkung, was da sehr eindeutig war. Mhm. Aber dann merken wir sehr schnell, so einfach takten wir nicht. Also jeder von uns, du eben auch, sind extrem komplexe Wesen, bei denen die Biologie, die Psyche, die Vergangenheit, die Ängste, die was auch immer, State of Mind, alles zusammenkommt und es extrem schwer fällt, wirklich dann noch kausal zu sagen, was ist es. Und insofern sage ich, diese Wissenschaft ist nicht allmächtig. Ne?
Das finde ich super spannend, dass du genau das gerade ansprichst. Der Ansatz ist ja genau der richtige, auch zu sagen, es ist super individuell, was triggert das System, mit welchen Prädispositionen, mit welchen Vorbelastungen und welche Auswirkungen hat es dann. Ich habe dazu passenderweise mal ein bisschen Zahlenwerk mitgebracht, denn das ist jetzt nicht geplant gewesen. Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg, die hat gestern Zahlen veröffentlicht, gemeldet. Und zwar geht's da um die neu gemeldeten ME/CFS-Erkrankungen der letzten 4 Jahre. Jetzt ausschließlich für Hamburg, ne? Aber in Hamburg wurden für die letzten 4 Jahre laut Kassenärztlicher Vereinigung gut 42.000 Neumeldungen an ME/CFS durchgegeben. Jetzt kann man das ja sich durchrechnen. Hamburg, 1,9 Millionen Einwohner ungefähr. Das sind dann 2,2%. Und ich weiß, da muss man immer sehr vorsichtig sein mit Hochrechnungen, aber wenn du das jetzt mal extrapolierst und auf die bundesdeutsche Bevölkerung hochrechnest, auf ungefähr 83 Millionen, wären wir dann bei ungefähr 1,8, 1,9 Millionen ME/CFS-Betroffene in Deutschland. Wie kann es sein, dass sowas dann so unerforscht ist?
Wir haben ja andere Bereiche, ich meine, Stichwort Burnout, Depression, ja. Und die Psyche oder die wirklich psychische Verfassung auch, das darüber reden, ist etwas, was jahrzehntelang tabuisiert wurde, nach dem Motto, stell dich nicht so an. Es gibt manchmal vielleicht Phänomene, die extrem schwer kausal zu belegen sind, ja. Also wenn jetzt irgendein wissenschaftliches Institut käme und ich würde sagen, ey Pascal, jetzt haben wir es, wir haben hier genau das und das Protein, was in deinem Körper ist und nicht in den anderen und das ist die Ursache. Das ist ein Weg. Aber oft ist es ja so, dass es viele Faktoren gibt und da wird's schwer. Also da tut sich auch das System Wissenschaft, was fantastisch ist, schwer, weil diese Art von Verflechtung, von Individualität, von Reproduzierbarkeit, ein Grundprinzip der Medizin. Also wenn du zwei Leute hast, dasselbe passiert, dann sagt die Wissenschaft, dann muss es bei beiden identisch sein. Ja, also das ist die Reproduzierbarkeit, die bei allen Naturgesetzen gilt. Wenn du einen Stein fallen lässt und ich, dann sollte die Geschwindigkeit oder die Beschleunigung identisch sein. Ne? Ja, ja. Und jetzt haben wir plötzlich etwas Hochindividuelles, wo es bei dem einen vielleicht was auslösen, bei dem anderen nicht. Wir verstehen aufgrund der Komplexität nicht, warum.
Ja.
Und dann wabert es.
Das ist der springende Punkt. Ich meine, du, nicht umsonst liegt die geschätzte Suizidrate bei ME-CFS-Betroffenen bei roundabout 40%. Das ist Wahnsinn. Ne? Also Menschen, die zumindest auch mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen.
Du wirst es nicht machen, das wirst du uns allen versprechen, weil wir wollen diesen Podcast noch weiterhören, auch wenn er, meine große Hoffnung, irgendwann in die Vertikale kommt.
Das habe ich natürlich vor, und selbst wenn, also auch gesunde Menschen legen sich ja manchmal hin, vielleicht behalte ich es einfach bei, weil es bequem ist. Das werden wir dann sehen. Nein.
Genau. Why not? Ja, da bin ich auch mit einverstanden. Kannst du auch so machen.
Gerade bei unsichtbaren Erkrankungen, wie du schon gesagt hast, ne, wenn du den Arm brichst, hast du einen Gips oder sowas, das ist was man sieht. Eine Depression oder ein Burnout siehst du ja jemandem auch nicht an. Und bei ME-CFS ist es bei ganz vielen der Symptome eben auch so, dass du die Gleichgewichtsstörungen, die jemand hat, die vegetativen Symptome, die Dysautonomie, dass du das natürlich nicht siehst.
Das ist umso unfairer, weil die anderen Menschen denken, boah, der hat doch nichts.
Genau.
Und nicht checken, was es wirklich ist, klar. Aber es zeigt eben auch, vorher sind Sachen echt schiefgelaufen. Also da wurden zu viele Menschen über den Tisch gezogen, die während Corona einfach so ein bisschen entsorgt wurden, ohne all diese Abfangmöglichkeiten. Oder ein Freund von mir, Till Brönner, hat während der Pandemie ein sehr wichtiges Video gemacht, weil da war alles systemrelevant, aber Kultur, mit der sich jeder Politiker und jeder Mensch gerne schmückt in normalen Zeiten, die wurde einfach vergessen. Ja?
Ja.
Also insofern glaube ich, es ist auch, wenn man es jetzt konstruktiv nutzt, also nicht so wie viele, die einfach jetzt irgendwo Schuld suchen. Ja, also meine These ist eher, grundsätzlich davon aus, alle haben versucht, es irgendwie möglichst so gut zu machen, wie sie es konnten. Ja, also ich gehöre nicht zu denen, die unterstellen, dass da irgendwelche bösen Netzwerke waren, die uns, wenn man so will, unterdrückt haben oder was auch immer. Das, da gehe ich nicht mit. Aber ich glaube, die Reflexion darüber zu sagen, Freunde, was hat das ausgesagt über uns und was können wir daraus lernen, konstruktiv?
Ja.
Das wäre, glaube ich, die Debatte, die ich mir wünschen würde. Also weniger diese Schuldzusage und der hat das gemacht und der war falsch, sondern vielleicht eher akzeptieren, ja, alle haben wahrscheinlich Fehler gemacht, ich definitiv auch. Mhm. Aber was lernen wir daraus? Was hat sich geändert, auch in den Sichten? Und wie werden wir dadurch auch ohne Corona zu einer Gesellschaft, die vielleicht lebens- und liebenswerter ist?
Finde ich super, finde ich sehr gut. Und du sagst, du wünschst dir eine Debatte darüber. Was wäre dein Beitrag zur Debatte? Was nehmen wir daraus mit?
Ich habe letztes und vorletztes Jahr, da war die Zeit und auch die Neue Zürcher, die fragten Leute, was haben sie falsch gemacht? Die kamen an mich ran und ich habe natürlich mit denen auch ein Interview gemacht und hatte bei mir auch Fehler. Ja? Also ich habe geworben für die Corona-Impfung. Mein Slogan war, weil Impfen schlauer ist. Und als dann plötzlich Leute kamen mit Impfpflicht, habe ich auch nachzulesen, kann man googeln, gesagt, nee, da bin ich ein Skeptiker. Also das geht nicht, weil das ist, also das war für mich klar, aber was man eben merkt, ist das, was du rausschickst an Botschaft, da gibt's einen Rezipienten, der das vielleicht so versteht, aber ich habe es definitiv nicht als Pflicht an der Stelle verstanden. Ich habe nur gesagt, okay Leute, es gab damals ganz wirre Theorien, auch die kursierten, wo ich dann gesagt habe, hey Freunde, jetzt müssen wir mal, jede Impfung ist ein Risiko, klar. Aber da ging es dann so um ein Abwägen von Risiken. Das glaube ich, das sind so Sachen, die wichtig sind, die mir zumindest helfen, weil du hast nicht ein Leben ohne Risiko, das gibt's leider nicht. Aber dann muss man fair sein. Aber da gibt es eben einige, die dann aus dem kleinen Risiko was unverhältnismäßig Großes machen. Und es gibt die andere Fraktion, die sagt, da gibt es kein Risiko. Und schon hast du Konflikte, statt an der Stelle wirklich eine gemeinsame Verabredung zu machen und zu sagen, okay, wir wollen alle, dass wir diese Situation beenden. Und wie kriegen wir das hin? Ne?
Das war ganz wichtig, das nochmal zu differenzieren für mich, dass wir das nochmal klar haben, wie du dazu stehst, damit da keine Missverständnisse entstehen. Aber ich werde da immer sehr erinnert bei der Gesamtsituation. Wir können jetzt vielleicht auch auf das Thema den Deckel gerade drauf machen. Die Großmutter meiner Frau, die hat immer so einen schönen Satz gesagt, der da lautet: Die Seele geht zu Fuß. Und das fand ich immer sehr, sehr treffend, auch gerade in Zeiten der Pandemie, in Zeiten der letzten Jahre, in denen es immer neue Erkenntnisse gab, in denen sich Ereignisse überschlagen haben, dass es einfach braucht, um diese Dinge sacken zu lassen und dass es braucht, bis diese Dinge ankommen, bis man auch wirklich vielleicht mal dazu in der Lage ist, den Schritt zurückzumachen und sich von außen das große Ganze anzugucken, um dann die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. Und ich glaube, dass das, was die Pandemie angeht, noch eine ganze Ecke dauern wird, aber ich
Und es ist
hoffe.
nicht nur die Pandemie, ja, wenn du mal überlegst, wir hatten die Pandemie, dann kam, also in meinem Fall war es so, 2021 gab es hier einen Starkregen, ja, und ein Teil unseres Hauses wurde wirklich zerstört und musste
Aha.
renoviert werden, also Big
Ja.
Shit, ja. Dann kommt der Ukraine-Krieg und schon wieder denkst du, dann kommt, keine Ahnung, Trump und du hast zwischendurch KI, die vieles verändert. Also es ist so eine Gesamtgemengelage, wo, ja, wo man manchmal sich wünscht und sagt, ey, drück mal die Pausentaste, ja, jetzt bleiben wir alle mal stehen und go slow. Also
Mal
das
tief
ist, glaube ich,
durchatmen.
so diese Nervosität unserer Zeit ist etwas, was, glaube ich, bei vielen auf die Seele und auf die Moral schlägt. Und es gibt ja auch viele, die sich einfach rausziehen, die einfach sagen, ich will gar nicht mehr Nachrichten hören, ich gehe in meinen Garten oder ja, ziehe mich sozusagen in mein Schneckenhaus zurück,
Genau.
weil diese Schrillheit der Welt für manchen verständlicherweise vielleicht zu laut ist.
Genau da wollte ich hin. Du hast quasi jetzt die Überleitung gebaut zu dem, wo ich quasi hin wollte, weil man ja momentan fast gar nicht weiß, wo man eigentlich noch hingucken soll. Was sind die wichtigen Themen, die uns beschäftigen? Du hast gerade alle wichtigen Themen schon angesprochen. Von Klima über KI, über Krieg, über, also alles, was du gerade angesprochen hast. Gibt es für dich da eine Abstufung, irgendwas, wo du sagst,
Nicht eine
darum
Abstufung, es
müssen wir
gibt
uns
eine
jetzt mal
Haltung.
als
Und
erstes.
meine Haltung ist, die Amerikaner, die machen das ja immer so ein bisschen, ne? Failure is no option, ja,
Ja.
sagt der Ami. Also Scheitern ist keine Option. Und ich gehöre einfach zu denen, die natürlich vielleicht überbordend positiv sagen, Veränderungen sind immer auch Chancen. Also nicht die gute alte Zeit war so toll, die wollen wir beibehalten, weil bei Lichte betrachtet war sie vielleicht auch nicht immer so toll. Und Veränderungen machen etwas mit uns, machen etwas mit der Gesellschaft. Und wenn man da aus dieser passiven Opferrolle, ja, also Zukunft wird mit mir gemacht, in eine Gestalterrolle geht und sagt, hey, eigentlich können wir selber auch entscheiden. Und wenn man mal ehrlich ist, wir haben natürlich tausend Sachen, über die wir uns aufregen können. Aber wir haben auch tausend Sachen, über die wir uns freuen können. Es ist auch eine Frage der Perspektive. Also, wenn du mich fragst, gibt es eben auch, ja, man kann die ganze Zeit sagen, wie furchtbar die amerikanische Politik oder der Ukraine-Krieg oder, ne, ist. Oder man kann sagen, komm, gab es immer, aber seien wir mal ehrlich, uns geht's saugut, immer noch. Ja, also ich sag mal Hamburg, du hast vorher Hamburg genannt, und wenn man sich dann die Bilder so im Zweiten Weltkrieg anguckt, da denke ich immer, ey Freunde, wir haben, glaube ich, an der Stelle so ein bisschen die Baseline verloren, weil es geht uns immer noch ungemein gut im Vergleich zu einem ganz großen Teil der Menschen auf diesem Planeten und auch in der zeitlichen Dimension. Und ich glaube, das muss man sich dann wieder zurückrufen, weil wir auch in so einer Konsonanz und in einem Chor des Missmuts in Deutschland landen. Also wenn ich mir einfach Medien angucke, ja, wenn ich mir Schlagzeilen angucke, dann denke ich immer, oh Gott, ja, da geht die Welt ständig unter und es wird alles lauter. Und da muss man dann wirklich mal sagen, nee, stopp. Also das Eichhörnchen, was in meinem Garten rumläuft, dem ist ehrlich gesagt scheißegal, ob Elon Musk momentan sein Unwesen treibt oder andere. Also mal wieder so ein bisschen Erdung bekommen und letztlich sagen, wir sind immer noch handlungsfähig. Jeder von uns. Ich meine, du bist ein schönes Beispiel dafür, ja? Du könntest auch den Bauch in Falten legen und sagen, jetzt geht nichts mehr. Aber du sagst, nee, komm, ich mache jetzt einen Podcast, vielleicht im Liegen, momentan, ja? Aber ins Handeln, ne, gehen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, für mich zumindest immer diese Option zu haben und zu sagen, komm, ne? Also ich rede mit dir in einem Studio hier, ne? Also ich habe das während Corona aufgebaut, aber das war eben auch, ja. Es gab viele Kollegen, die sagten, oh, es findet nichts mehr statt. Ich halte viele Vorträge und so. Und da war dann, oh, ne?
Ja.
Ich hocke zu Hause. Ich bin dann ein Gestalter und dann merke ich, da kommen
Ja.
Energien auf und dann sagt man, jetzt probieren wir das mal anders und dieses Konstruktive damit umgehen, glaube ich, ist wichtig und das ist etwas, wo zu viele so denken, ah, das Glück kommt nicht von außen, das Glück muss sozusagen in sich selbst, ne, immer wieder hervorgeholt werden.
Aber dann bin ich mal, du hast vollkommen recht, beziehungsweise ich bin absolut deiner Meinung, aber dann bin ich jetzt trotzdem auch mal ein bisschen pathetisch und stelle trotzdem die Frage, wie schaffen wir es denn, auch wenn wir uns dieser Warte, dieser Situation bewusst sind, dass es uns immer noch so gut geht, wie schaffen wir es denn dann, so ins Handeln zu kommen und ins konstruktive Handeln zu kommen, dass wir trotzdem, wo du es angesprochen hast, das Blutvergießen in der Ukraine beenden, dass wir den Planeten nicht weiter missbrauchen, etc. pp.
Ja, meine Antwort ist, ich differenziere. Ich differenziere zwischen, ich nenne das immer Ohnmachtsnarrative. Also es gibt Dinge, wo, was kann ich machen? Vielleicht wenig, ja. Als der Krieg in der Ukraine begann, du erinnerst dich, ja, verfasste ich mit Alice Schwarzer und Dieter Nuhr und Juli C. und so weiter
Ja,
einen
ja.
offenen Brief, weil wir gesagt haben,
Ja,
Leute, im Jahr 2020 kann es nicht sein, darf es nicht sein, oder 2022, dass wir immer noch in der Grammatik der vergangenen Jahrhunderte operieren. Wir müssen auch verhandeln, wir müssen reden. Da bin ich nach wie vor, ja. Ich gebe auch zu, an der Stelle bin ich renitent, weil Krieg eigentlich einfach nur Zerstörung bedeutet und kein Gewinn.
es
Also
sei denn für die
natürlich kriege ich dann
Rüstungsindustrie, ne?
dafür Bashing und dann, ja, und weil wir alle heute so moralisierend sind, höre ich dann, ach, du bist ein Putin-Versteher. Bin ich natürlich gar nicht, ja. Also
Ja,
das ist
ja.
ja auch so ein Wesen dieser verzerrten Diskussionskultur, die es mitunter gibt, dass wir moralisierend argumentieren. Was meine ich damit? Ich nehme für mich in Anspruch, ich bin moralisch richtig, das muss man nur so machen. Und wenn du eine andere Meinung hast, dann kommt das Argument, ja, dann hast du keine Moral. Und das haben wir ein bisschen erlebt während Corona, ja. Also die Amoralität, ja, derjenigen, die Impfskeptiker oder was auch immer waren, das haben wir beim Krieg erlebt, das erleben wir bei vielen anderen Sachen. Und ich glaube, das ist einfach falsch. So darf man als Gesellschaft nicht miteinander umgehen, sondern es geht immer darum, dem anderen zuzugestehen, der kann vielleicht eine andere Meinung haben, aber dafür muss ich ihn nicht moralisch an der Stelle runterziehen, sondern er hat ein anderes Argument.
Ja, ist, glaube ich, grundsätzlich ein großes Problem gesellschaftlich. Ne? Wir hatten auch, als wir telefoniert haben, haben wir schon mal darüber gesprochen, dass es momentan in vielen Diskussionsrunden gar nicht mehr darum geht, um zuzuhören, um zu verstehen, sondern ums Zuhören, damit ich jemanden vielleicht bezichtigen kann oder mich über etwas empören kann. Da bin ich ganz bei dir. Aber ich mache jetzt trotzdem mal, ich bleib dabei, ich mache nochmal den Wadenbeißer jetzt bei dir. Ich lasse mich jetzt nicht abschütteln.
Dann
Wenn du
bin ich
jetzt
okay.
eine Einladung in den Kreml bekommst zu Wladimir und du solltest mit ihm darüber sprechen, wie würdest du es machen?
Ich glaube, dass ich nicht derjenige bin, sondern ich habe eine klare Vorstellung davon, dass Verhandlung, Diplomatie ist ein Handwerk. Das ist richtig kompliziert. Das ist nicht so, ach, da geht mal Yogeshwar oder sonst irgendeiner hin und sagt, Wladimir, hör jetzt auf, und dann macht er das. Nein, das ist sehr komplex, weil man muss die Player alle auf den Tisch kriegen. Man muss manchmal über Bande spielen. Das ist das, was Diplomatie seit eigentlich vielen Jahrzehnten geschafft hat. Erinnere dich, in Zeiten des Kalten Krieges wurde auch verhandelt, obwohl ja die Achse des Bösen irgendwo da durchging. Und ich glaube, an der Stelle geht es darum zu verstehen, und das ist mein tiefer Appell, und da bin ich auch sehr insistierend, dass die aberwitzige Zerstörung, die wir durch Krieg in diesem Land erlebt haben, ja, in einem Jahrhundert zwei Weltkriege. Ich meine, guck dir Bilder von ja Köln an nach dem Zweiten Weltkrieg oder Hamburg, ja, Schutt und Asche. Also wenn da alle Leute in die völlige Depression gefallen wären, hätte ich das sehr gut verstehen können. Also aber nein, die haben aufgebaut. Und dieser Krieg ist so furchtbar, und es ist ein Ausdruck einer Entzivilisierung der Menschheit, dass wir, glaube ich, weltweit diese Karte nicht mehr ziehen dürfen. Und es macht mich natürlich physisch krank, zu sehen, dass wir jetzt anfangen, Rüstung und hier und ja, kriegstauglich, also so Vokabeln fliegen, ja, wo ich sage, nein, ganz abgesehen davon, dass ich auch ganz ehrlich nicht dran glaube. Ich meine, wir haben eine Mentalitätsverschiebung, ja, also ich bin mir sehr sicher, dass ein ganz großer Teil der Menschen in Deutschland nicht in den Krieg gehen werden, ja, weil wir an der Stelle eine andere Mentalität bekommen haben. Du siehst oft Armeen, und Armeen rekrutieren oft die Armen, oft die Hoffnungslosen, oft die, die ja sonst keine Chance haben. Und genau das ist in einem doch sehr zivilisierten Land wie Deutschland inzwischen nicht mehr so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Mütter und Väter frohlocken und sagen, unser Sohn geht jetzt ja an die Ostfront. Nein, das, ich glaube, an der Stelle haben wir einen Zivilisationsschritt gemacht, der meines Erachtens auch nicht mehr so schnell rückgängig ist.
Das wäre schön.
Ja, aber es gibt Profiteure. Weißt du, Krieg.
Das ist genau der springende Punkt. Also, um ganz kurz einzuhaken, ich will auch nicht missverstanden werden. Also, ich bin Pazifist, ich bin auf der Suche nach Lösungen, weil ich einfach möchte, dass es aufhört. Ich möchte einfach, dass es aufhört. Aber ich glaube, das ist das, der Weg, auf dem du jetzt gerade warst, wo du hin wolltest. Das wird es natürlich nicht, solange es Profiteure gibt. Und wir könnten dann zum Beispiel bis morgen früh wahrscheinlich über die Rüstungsindustrie zum Beispiel sprechen. Ne?
Ja, also. Aber das ist genau diese Mechanik, wo ich sage, mein Gott, wir müssen an irgendeiner Stelle mal aufwachen. Wir haben Rüstungsbudgets in den USA, 900 Milliarden Dollar. Ich meine, eine Summe, die in meiner Vorstellung schon keinen Platz mehr hat. Das heißt in anderen Worten, da gibt's eine gigantische Industrie, und alles das, was in Militär investiert wird, ist keine gute Investition. Also das ist nicht etwas, was ein Land produktiver macht. Das hilft nichts. Das ist am Ende, ja, wir haben kluge Köpfe, ja, die studiert haben, die ein Universitätsstudium hinter sich haben und jetzt da sitzen und sich überlegen, wie, mit welchen perfiden Algorithmen sie irgendwelche anderen Menschen töten. Hallo. Also ich finde, da muss man an der Stelle einfach mal aufstehen und sagen, das wollen wir nicht. Also ich will das nicht, weil der nächste Krieg und schon der Weg dahin ist eine Zerstörung unseres Landes. Und das sage ich, weil wir etwas anderes haben, was viel, viel wichtiger und globaler ist, und das ist Klimawandel. Das ist eine globale Veränderung, bei der wir wissen, okay, die kommt und die müssen wir angehen, und die können wir am besten angehen, wenn wir sie alle gemeinsam angehen. Und ich habe während dem Ukraine-Konflikt, habe ich irgendwann mal gesagt, das Ganze erinnert mich ein bisschen an die Situation, dass zwei über ein Zimmer im Haus streiten, ja, während der Dachstuhl brennt, Stichwort ja, Klimawandel. Also
schönes Bild, ja.
Und diese Prioritätensetzung an der Stelle, die ist mir einfach total wichtig. Und das sage ich auf der Basis, dass ich in einem Alter bin, wo, okay, da wird der Klimawandel, auch wenn ich ihn wirklich schon hautnah am eigenen Haus erleben durfte, aber das ist natürlich noch was anderes für meine Kinder oder gar meine Enkel. Und ich finde einfach, an der Stelle gibt es eine klare Priorität. Und ich bin tief überzeugt, dass ein Großteil der Menschen das ähnlich sieht. Ja? Und zwar nicht nur der Deutschen, sondern meine ganz tiefe Überzeugung ist, fahr nach Moskau, nicht zu Herrn Putin, aber fahr zu den ganzen Müttern und Vätern, die, glaube ich, genauso eine Sehnsucht nach Frieden haben wie wir. Also mir kann keiner erzählen, dass da irgendwo genetisch rachsüchtige Horden sind, die das anders sehen. Nein, und das ist die Tragik, die wir gesehen haben im Lichte des Zweiten Weltkriegs. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Sendung gemacht über Antipersonenminen in Kambodscha. Ja? Mhm. Kambodscha ist so eins der Länder zugepflastert mit Antipersonenminen. Und da war eine Klinik, wo Prothesen, also wo die Minenopfer da waren. Und da waren drei Männer, die aus befeindeten Parteien, ja, Kriegsparteien, die haben gegeneinander, die zusammen auf der Bank saßen und jeder hatte ein Bein weniger. Und dieses Bild hat sich komplett eingebrannt, also diese Absurdität zu sehen, ey Freunde, was da eigentlich passiert? Also, ja, da bin ich leidenschaftlich und natürlich wird jetzt jeder andere sagen, du bist naiv und der andere. Aber nein, ich bin da kategorisch, weil die Geschichte zeigt uns, das hat so viel Leid gebracht und ich finde, das sind wir unseren Großvätern und Großmüttern, die diese Höllen erlebt haben und ihr Leben lassen mussten manche, sind wir schuldig, dass wir da nicht so leichtfertig rüberschwenken und sagen, ach ja, das ist schön, aber wir machen es trotzdem.
Amen.
Ja, sorry, ich bin an der Stelle, das regt mich innerlich auf.
Das war kein despektierliches Amen, sondern das war ein gefühltes Amen tatsächlich, weil ich finde auch das Bild mit den drei Männern aus Kambodscha, was du gerade genannt hast, das darf ruhig mal kurz einen Moment stehen bleiben. Das darf man ruhig mal einfach ein bisschen sacken lassen, weil ich glaube, ja auch keiner von uns, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie rachsüchtig zur Welt kommt oder sonst irgendwas. Und ich finde auch, also das ist meine persönliche Meinung jetzt natürlich, ne, aber das ist überhaupt nicht naiv. Ich finde, dass wir viel mehr Idealismus bräuchten und viel mehr Optimismus bei diesen
Themen. Wir brauchen Realismus vor allen Dingen, weil wir, ich glaube, jetzt gibt es irgendwo einen Spiegeltitel oder Sterntitel, die Achse des Bösen. Ja. Was für eine perverse Hybris. Jedes Mal, wenn wir das tun, stellen wir uns über die anderen. Und das ist ein fast religiöses Vokabular, was wir da einsetzen, wo ich einfach denke, hör mal, haben wir noch zivilisierte Journalisten, die an der Stelle nicht merken, Leute, ja, um was geht's? Wollen wir jetzt den nächsten Krieg auch noch vorbereiten mit China oder was?
Ja, und das, obwohl wir uns ja eigentlich, ich sage immer zu einigen Kolleginnen und Kollegen, ich stehe auch viel im Austausch, gerade bei denen, die investigativ arbeiten, gerade NDR, WDR, die mit den Kollegen der Süddeutschen zusammenarbeiten und so, wo ich sage, eigentlich befinden wir uns ja gerade in einer Situation, die eigentlich die große Stunde der Journalisten und Journalistinnen sein könnte, um da mal Tabula Rasa zu machen und um am richtigen Ende anzusetzen. Aber ich denke auch manchmal, um mal noch einen Sprung zu machen, weil wir könnten über so viele Themen sprechen. Wenn wir es nicht hinbekommen, Ranga, das zu machen, vielleicht braucht man ja Impulse von außen. Und
welches Außen meinst du jetzt?
Ja. Pass auf. Es passt jetzt nicht zu 100%, aber vielleicht weißt du, was ich meine, wenn ich das Stichwort K218b einwerfe.
Oh, jetzt kommen wir von den Aliens, die plötzlich uns beglücken oder...
Ja, beglücken habe ich nicht gesagt. Also ganz kurz zur Einordnung für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Ich bin ja nun mal auch begeisterter Hobbyastronom und du bist ja nun mal auch in der Astrophysik auch zu Hause. K218b ist ein Exoplanet, den wir schon länger beobachten. Das James Webb Space Teleskop hat jetzt gerade durch die Atmosphäre gelinst und kann da gucken, welche Moleküle da rumfliegen, um es vereinfacht zu sagen. Und da wurde eins gefunden, Dimethylsulfid und Dimethyldisulfid, glaube ich, wenn es stimmt, ist zumindest nach unserem Wissensstand ein Marker für Leben. Theoretisch. Es gibt noch eine gewisse...
Ja, das ist theoretisch und ich könnte es suchen, weil ich habe extra einen Screenshot davon gemacht, weil ich es so absurd fand. Die New York Times, titelte daraufhin und das war so ein, was du hin und her, was, ja, es ist Leben gesehen, es könnte, ja, also es, da müssen wir auch an der Stelle, ja, so ein bisschen vorsichtig sein.
Also das
ich brauche nicht das Leben irgendwo anders, aber wenn wir uns vielleicht einen Moment darauf einigen, und das weißt du als Astronom natürlich auch, diese Erde ist wie ein kleines Juwel und drumrum ist sehr viel Leere, ja, dann hast du vielleicht eine Sonne, dann also die das Gigantische des Weltraums, ja, macht dir eigentlich klar, hey, wie groß ist der Raum, in dem wir sind? Und auf diesem Stecknadel, diesem kosmischen Stecknadel, müssen Leute anfangen, miteinander zu streiten, wo du sagst, du mal, habt ihr sie noch alle? Guck mal aus dem Fenster. Und das, glaube ich, sollte uns viel eher motivieren, einfach mal zu sagen, setz das mal in Perspektiven, in die kosmische im Sinne der Dimension, auch in die zeitliche. Also, ich meine, diese Erde gibt es seit 4,5 Milliarden Jahren, ja, und uns Menschen, wir sind ja ein ganz kurzer Moment, ja, in der Zeit auch dieses Universums. Und diese kurze Zeit, wo wir da sind, sollten wir vielleicht mit irgendetwas verbringen, was besser ist, als uns gegenseitig die Nasen einzuhauen. Also
genau darauf wollte ich hinaus.
Doppelt absurd, dreifach absurd, ja.
Genau darauf wollte ich hinaus. Übrigens ein schönes Plädoyer in Gedenken an Carl Sagan und seinen Pale Blue Dot. Es ist, dem ist nichts hinzuzufügen. Das könnt ihr übrigens alle auch im Netz finden bei YouTube. Guckt euch mal diese Videos und dieses wunderschöne Bild an, was die Voyager-Sonne rückblickend auf dem Weg ist. Das macht was mit einem. Im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich, erdet das einen. Aber genau da wollte ich hin, denn jetzt mal völlig unabhängig von K218b und diesem Molekül, was gefunden wurde, was im Übrigen bei uns dafür verantwortlich ist, dass Algen nach Algen riechen, also das hat noch nichts mit intelligentem Leben oder sonst irgendwas zu tun, aber mal gesetzt den Fall, wir würden irgendwann auf intelligente Lebensformen andere treffen sozusagen, was würdest du sagen, ontologischer Schock, also im Sinne von... was wir glauben, wer wir sind, was wir sind, unsere Position im Universum, sind wir noch längst nicht bereit dazu? Oder könnte sowas tatsächlich ein Impuls sein, wo man sagt, es verändert auch den Blick auf uns selbst?
Diese Frage von dir würde ich gerne ein bisschen differenzieren.
Hm? Ja, gerne, bitte.
Differenzieren im Sinne von, das Erste ist, du hast Exoplaneten gerade genannt, für denjenigen oder diejenige, die nicht weiß, was es ist, das sind Planeten in fremden Sonnensystemen, also so wie wir Planeten haben hier bei uns, wie Mars, Venus oder eben halt die Erde, in dem unseren Sonnensystemen, die um diesen Stern kreisen, gibt es natürlich andere. Und was man inzwischen festgestellt hat, ist, dass die Häufigkeit dieser Exoplaneten größer ist. Und das steigert die Chancen. Das ist eine mathematische Wahrscheinlichkeitsberechnung, zu sagen, wie viele Sterne gibt es, wie viele von diesen Sternen haben möglicherweise Planeten und wie viele von diesen Planeten kreisen in dem, was man habitable Zone nennt, also da, wo das Wasser manchmal friert und manchmal flüssig ist, aber eben nicht so heiß, dass kein Leben entstehen kann. Und wenn man das alles zusammenzählt, kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwo, ja, in the distant universe, möglicherweise auch Leben in Anführungszeichen existiert. Also vielleicht sogar jetzt. Die Tragik in gewisser Weise oder Dramatik ist, dass dieses Leben so weit weg ist, dass wir nie zueinander finden. Die Dimensionen des Weltraums und unsere zumindest hiesigen menschlichen Erkenntnisse der Maximalgeschwindigkeiten, ja, sprechen momentan, ich kann nur aus der jetzigen Perspektive sprechen, eher dafür, dass wir nicht so schnell Besuch bekommen von Leuten draußen, die sagen, Homo sapiens, jetzt benimm dich endlich. Ne?
Wäre aber schön, die Fantasie aber ich bin ist natürlich
toll, die, sich das vorzustellen, ist ja auch ein Stoff, aus dem ganz viele Science-Fiction-Romane geschrieben wurden. Und manchmal gibt es so, The Black Cloud ist so einer. Die sehen die Erde und sagen, oh Gott, ja, die sind sich ja gegenseitig am Bekriegen, also da machen wir jetzt einen Schlussstrich. Und dann sagen die Menschen, nee, stopp, du darfst doch nicht und so weiter. Und dann zeigen sie, was sie alles technisch können. Überzeugt nicht, aber irgendwann, glaube ich, ist es ein Beethoven-Streichquartett, wo The Black Cloud plötzlich sagt, boah, eine Zivilisation, die das schafft, wow. Ne?
Also, ja, ja.
Ja.
Ja, ich meine, wir könnten natürlich jetzt, ich könnte jetzt noch ein Fass aufmachen und könnte sagen, guck dir mal an, was in den letzten Jahren, ist natürlich noch eine andere Ebene, aber im US-Kongress an Anhörungen mit Whistleblowern und ehemaligen Ex-Militärs, hochrangigen Ex-Geheimdienstmitarbeitern, die sagen, wir sind schon längst in Kontakt, wir haben Re-Engineering, wir bauen, aber gut, dann sitzen wir bis morgen früh hier, wenn wir das Fass jetzt auch noch aufmachen. Aber einmal geht es ja um die Wahrscheinlichkeit und auf der anderen Seite war ja aber auch die Frage, was meinst du, wenn dem denn so wäre, wenn wir das im Konjunktiv mal belassen, aber trotzdem uns da reindenken, wir würden jetzt eine andere Intelligenz treffen. Meinst du, dass das was verändern würde, auch unsere kriegerischen Absichten, so wie wir unsere Erde sehen, wenn du von der ISS auf die Erde runterguckst, siehst du also, nochmal keine Grenzen?
Der erste Punkt ist, du hast die Formel, die heißt übrigens Drake-Formel für diejenigen, die das nachgucken wollen. Wie gesagt, nichts anderes als eine ganz einfache Aneinanderreihung von Wahrscheinlichkeiten. Die zweite Frage ist, wir gucken nach anderer Intelligenz. Ich glaube, wir brauchen eine andere Übung. Und die Übung heißt, wie viel Empathie sehen wir bei uns auf unserem Planeten? Also wir gehen, ich sag immer, die Generation meiner Enkel und Urenkel, die wird uns angucken und sagen, hör mal, wie seid denn ihr mit Tieren umgegangen? So ähnlich wie wir heute aufgeklärt sagen, wie konnte man Sklaverei betreiben und die armen Menschen aus dem afrikanischen Kontinent einfangen und mit Schiffen auf die Baumwollplantagen schiffen. Also wie inhuman konnte man sein. Das heißt, ich glaube, die eigentliche Herausforderung für uns ist, überhaupt mal einen Blick zu haben, der nicht so ganz egoman ist, auf Leben, auf Intelligenz in irgendeiner Form. Es gibt keinen Begriff für Intelligenz. Ich sag dazu, das ist nicht mal wissenschaftlich scharf definiert. Was ist das? Ja, es gibt die kognitive, es gibt die emotionale, es gibt eine Bewegungsintelligenz, es gibt ganz viel. Aber ich glaube, der Blick einfach auf das, was uns umgibt, mal zu schärfen und vielleicht mal zu unterstellen, dass irgendein Lebewesen ja auch in gewisser Weise eine Intelligenz hat, ja, und eine Daseinsberechtigung. Also manchmal denke ich, solange wir blind sind für das, was uns umgibt, werden wir nie in der Lage sein, irgendwas anderes zu finden. Und zu glauben, dass die Aliens jetzt nur ankommen und leuchtende Augen und ein bisschen größere Nasen haben oder komische Masken und Stimmen, ist ehrlich gesagt naiv. Also Intelligenz in der Form von Leben von Kondensaten irgendeines Wunders, ja. Das umgibt uns. Geh raus in die Wiese, guck dir die mal genauer an und wenn du nichts siehst, nimm deinen Enkel dazu oder deine Enkelin und dann guckst du nochmal, die zeigen dir wo. Und dann merkt man eigentlich, in welchem Paradies wir eigentlich hier schon leben.
Lass mich eine Abschlussfrage stellen oder zwei besser, wenn du mir die noch gestattest. Die erste ist, wenn wir auf uns gucken und nochmal ganz kurz über Klima sprechen, die kannst du auch schnell beantworten. Würdest du dich fürs Klima irgendwo festkleben?
Ich bin heute Morgen, Zufall, nach Düsseldorf in die Staatskanzlei, in das Wirtschaftsministerium zur Staatssekretärin gefahren. Um über genau einen Aspekt von Klima, nämlich Energiewende und wie können wir das besser handeln, zu debattieren. Also ich klebe nicht, ich versuche zu machen. Auch da geht es nicht darum, so einen Wunschlistkatalog zu haben. Ich habe völliges Verständnis dafür. Aber ich sage, diese Energiewende ist möglich, aber sie kostet unglaublich viel Kraft, Energie, sie ist kompliziert und es braucht eigentlich alle Player, um zu sagen, komm, wir bauen das und dann hat es eine Chance. Also ich bin eher einer, der sagt, konstruktiv, wie schaffen wir diesen Turn und wie schaffen wir das auf allen Ebenen, so dass wir auch alle mitnehmen, weil das kann auch nicht Wärmepumpen und PV, bei mir findest du alles, aber es kann eben nicht sein, dass es nur bei reichen Schnöseln auf dem Dach hängt, aber die vielleicht nicht so reichen, da keine Chance haben. Auch da müssen wir empathischer sein.
Empathischer sein und deswegen eine emotionale Frage dann zum Abschluss, weil du ja auch gerade Kinder und Enkel schon angesprochen hast. Machst du dir Sorgen um die Zukunft deiner Kinder und Enkel?
Nein, also dieses Wort Sorgen führt zumindest in Deutschland immer so in die lähmende Sackgasse. Ja, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst, wie furchtbar. Nein, ich habe dir vorher gesagt, Failure is no option. Also Scheitern ist keine Option. Und ich sage mit all der Liebe zu dieser Generation, ist es unser gottverdammter Job, alles dafür zu tun, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da auch Lösungen finden. Also ich gehöre nicht zu denen, die die Flinte ins Korn werfen und sagen, oh, es bringt alles nichts. Nein, ich glaube, es gibt Riesenchancen, und meine tiefe Überzeugung ist, wenn wir das begreifen, werden wir an der einen oder anderen Stelle ein Leben haben, was sogar besser ist. Aber wichtig dabei ist, zu verstehen, das ist nicht nur eine technische Frage, das ist hauptsächlich eine kulturelle Frage. Also wir brauchen eine Veränderung der Kultur, bei der die Sinnhaftigkeit des Fortschritts eine andere ist. Ja? Wir entwickeln heute jede Menge Scheißdreck. Der kostet Ressourcen, der ist nicht unbedingt sehr heilend für junge Menschen, ja, wenn ich an digitalen Scheiß denke. Ja? Also wo wir alle merken, tut das den Menschen gut? Nein. Ja, dann lassen wir es. Dann lass uns was entwickeln, was uns besser tut. Und ich glaube, das stärker in den Fokus zu stellen, geht. Und ich bin überzeugt, ganz viele Menschen verstehen das. Aber da braucht es eben tatsächlich diese Zeitenwende, wo wir aus dem Konsumismus der Vergangenheit, wo ich kaufe mich ja, glücklich, in ein etwas anderes hineinkommen. Das glaube ich schon.
Das ist ein wunderbares Schlusswort.
Und das finde ich auch.
Dabei belassen wir es jetzt auch. Ich habe allerdings noch, nicht zu Recht. Allerdings, ich habe allerdings, wenn du jetzt hier wärest, würdest du jetzt noch ein kleines Präsent von mir bekommen. Das zeige ich dir jetzt nur einmal ganz kurz, zeige ich hier in die Kamera. Es ist eine kleine Schatulle. Ich mache dir keine Sorge, keinen Antrag. Es hat tatsächlich einfach mit meiner Begeisterung als Hobbyastronom zu tun. Und zwar bekommt jeder Gast von mir, wenn er hier hinkommt, einen Meteoriten geschenkt, als Erinnerung an diese Podcast-Folge, und den würde ich dir aber einfach zuschicken.
Ich freue mich total darauf. Das ist,
den
super, bekommst, super nett.
Bekommst du auf jeden Fall sehr gerne.
Und nächstes Mal reden wir mal intensiver über Astronomie und über die wunderbaren Momente, die man da erleben kann. Einverstanden?
Ich dachte schon, das nächste Mal sagst du, reden wir ein bisschen ausführlicher, nicht so kurz.
Nein.
So
kurz wie jetzt. Nein,
wir haben ja festgestellt, es gibt so unfassbar viel, worüber wir uns austauschen können, und ich danke dir, dass du die Zeit dir genommen hast, um dich mit mir auszutauschen, hier bei Hör mal, wieder liegt, Ranga.
Na klar. Und wie gesagt, ich wünsche dir, dass aus dem Liegen irgendwann wieder entstehen wird, und das meine ich mit allem, ja, Herzensenergie, die ich dir schicken kann.
Ich danke dir, das ist ganz, ganz lieb. Und genauso wird es kommen, verabreden wir einfach jetzt hier.
Ja, genau. Take care.
Und für dich auch weiter alles Liebe, alles Gute für dich und deine Familie, und dann bis zum nächsten Schnack.
Ja.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.